Welcome to the podcast series BAB Interviews and Conversations presented by the Basler Afrika Bibliographien. Today's episode features an extract from a live recorded Archivgespräch, an archive talk with journalist Ruth Weiss. Conducted in 2013, the introductions by BAB's archivists are followed by snippets from Ruth Weiss' historical interview archive and her reflections on her engagements with the Southern African personalities Trevor Huddleston, Oliver Tambo, and Nadine Godemar. The podcast episode is a fitting format to congratulate Ruth Weiss on her 100th birthday this month, in July 2024.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich über Ihr reges Interesse an einem weiteren Archivgespräch der Basler Afrika-Bibliographien. Ich betone das rege Interesse, denn wir haben im letzten Jahr im Rahmen der Schweizer Archivtage auch zwei Archivgespräche angeboten, die auf geringeres Interesse stießen. Herzlich willkommen. Welcome to the talk in about for the archives. Man kann sich unter dem Begriff Archivgespräch Verschiedenes vorstellen. Vielleicht zunächst ein Gespräch im Archiv. Das ist hier nicht der Fall. Sie sehen, Sie befinden sich in unserem Ballsaal. Ein Archivgespräch kann des Weiteren implizieren, dass wir mit Archivaren, Kuratorinnen ins Gespräch kommen. That's the case tonight. There are three colleagues of mine from the Basel Africa Bibliographien Archive, or former colleagues who join us tonight for the talk in about of the archives. Let me briefly introduce them to you. Susan Hubler, an anthropologist, with us since many, many years, and a crucial colleague who since years is pushing sound archives, very important in historical research. The second colleague who only recently joined us, more or less, Anna Vögele, managing the Technik desk. She came with a lot of experience with regards to postal collections. She has joined our team and for the past year has been, amongst others, dealing with photographic collections. She herself is a PhD student, of course, with you at the Department of History here. Last year, Melanie Böhi left us. She worked for us for a couple of months, and she focused in particular on the paper and manuscript archives of our special guest, Ruth Weiss. Melanie is a PhD student with African Studies and also with you. Melanie Böhi war diejenige, die eine erste große Teilsammlung von dir, Ruth, katalogisierte. Dieses nach Jahren, wie soll ich das sagen, eines intensiven Postversandes, den du ab den späten 90er Jahren mit uns und insbesondere auch mit Pierre Schlettwein etabliertest. You sent us over 12 years many, many parcels and filled them with papers, manuscripts, tapes, photographs, whatever, your archives, your collections. And the first cataloging project we initiated is sort of in between these covers. It's the finding aid which Melanie brought together with regard to the papers and manuscripts. In German we would say deine Schriftgutsammlung, letters, correspondence, manuscripts, and a whole range of other papers, some of the materiality you will find here.
Telexes.
We are now engaged in a second part of cataloging your collections, part of your collection, and this is why we are here tonight. We introduce you to the sound archives of Rot-Weiss, and why don't you later take some of these tapes into your hands. It's fascinating. Here it says, Makeba arrived Düsseldorf, 78. This tells you talking point, Mugabe statement, 1976, and so forth. Now, who are you? Obviously, Ruth is our special guest, as you can see from the chair she's sitting. Ruth is not here for the first time. In fact, I think it's not embarrassing to say that you don't need an introduction. Your very, very long career as a German South African journalist, starting off in Johannesburg in the 1950s, then Zimbabwe in the 1960s, then London, then Lusaka, then Cologne, then London, and all your travels in Southern Africa, your intense reporting from, in, and on Southern Africa, this is well known. Apart from this, you also always wrote and compiled monographs, only a fraction of this is on this table, and for the last 20 years you embarked on a career as a fictional writer. You participated in TV documentations, in radio features, etc., etc. In der Schweiz bist du, ich weiß nicht seit wann bekannt, ich würde mal sagen, spätestens ab Ende der 70er Jahre schreibst du für Schweizer Zeitungen und bist durch die Schweizer Anti-Apartheidsbewegung und die Schweizer Anti-Apartheidsbewegungen immer wieder eingeladen worden, um hier zu referieren und an Veranstaltungen teilzunehmen. And you continue to write for the WOTS in Zürich. Apart from the fact that you continue to write for critical Zimbabwe online platforms. I think you don't need an introduction. What perhaps might need an introduction is a sound archive. Und ich übergebe damit an meine Kollegin Susanne Hubler. Die Basler Afrika-Biografien konnten dank der wesentlichen Unterstützung durch Memoriaf, eine Schweizer please come in. Eine nationale Schweizer Institution und Organisation, die sich insbesondere um die Erhaltung und Erschließung von audiovisuellem Kulturmaterial in der Schweiz kümmert. Dank der Unterstützung durch Memoriaf konnten wir ein größeres Projekt zur Digitalisierung und Erschließung von Tonarchiven initiieren. Und Susanne Hubler leitet hier bei uns dieses Projekt. Dieses Projekt gestalten wir zusammen mit Memoriaf und auch zusammen mit der Institution, who is in fact digitalizing these tapes, and this is the Swiss National Sound Archives in Lugano. Beiden ein sehr herzlicher Dank. Thank you very much for your support. I would like to make the claim that, in my opinion, it's not wie soll man sagen, selbstverständlich, it's not normal that sort of an institution like Memoriaf is paying attention to what we can call afrikanisches Kulturgut oder cultural heritage with regard to Africa. And your positive answer to our application signaled to us, yes, Switzerland, there is an understanding that Africa-related archives are part of the national heritage. Wir haben ein kleines Programm für das Archivgespräch ausgearbeitet. Susan Löbler wird das nachher erläutern. Ich darf noch zwei Dinge bemerken. I would like to invite you to participate in our talk in German or in English. Please feel free to use the language you would like. We are not translating, I should emphasize this. And I will try and stop you all at 8, as we have some wine and snacks next door. Und damit zu Susanne Hubler, an Sie ein sehr herzliches Dankeschön. Die Grundlagen des Tonarchivs, gerade von Burg Weiß, die hat sie geschaffen. Bitte,
Susanne. Ja, danke. Ja, das Tonarchiv von Ruth Weiß. Also, wie Sie hier sehen können, umfasst es neben Tonbändern, das sind es 15 Stück, auch 170 Kassetten. Diese Audiokassetten stammen mehrheitlich aus den 70er und 80er Jahren, sind also schon relativ alt und glücklicherweise auch in einem sehr guten Zustand. Aber um diese Bänder längerfristig zu erhalten, haben wir eben dank Memoriaf dieses Digitalisierungsprojekt starten können und haben nun diese Bänder sowohl in einem Langzeitarchivformat, dem WAF, wie auch als MP3-Files bei uns hier im Haus sowie auch auf dem Server in Lugano gespeichert, dass das so erhalten bleiben soll. Ja, die Tonsammlung, die besteht hauptsächlich aus Interviews, Pressekonferenzen, es hat aber auch Musik, Radioprogramme, also ist sehr, sehr vielfältig. Und es war am Anfang, war es für uns eigentlich auch für beide ein bisschen eine Wunderbox. Also wir hatten diese Kassetten, wir hatten Text darauf, wo es sich dann herausstellt, es korrespondiert nicht unbedingt mit dem Inhalt, weil Journalisten brauchen halt Kassetten auch mehrfach und da wird halt auch Material überspielt. Ja, und nachdem dann die Files zurückkamen, haben wir uns jetzt wieder zusammengesetzt, um Fragen, die noch da sind, zu wann wurde eine Kassette wirklich aufgenommen, wer ist das wirklich? Also, wir haben da zum Teil wirklich Puzzleteile, die wir da wieder zusammen versuchen, zu einem Ganzen zu bekommen. Ja, eine ganz spannende Arbeit, die uns noch bis Ende Woche beschäftigen wird. Genau. Für dieses Archivgespräch haben Ruth Weiß und ich uns heute Nachmittag ein bisschen zusammengesetzt, wie wir das gestalten möchten. Wir haben uns entschieden, die Schwerpunkte so zu setzen, dass wir in einem ersten Teil ein bisschen auf Südafrika eingehen und in einem zweiten Teil Simbabwe. Wir hätten noch viel, viel mehr gehabt. Wir wurden dann irgendwann mal auch von Doug ein bisschen gebremst und darauf aufmerksam gemacht, dass wir nur bis 8 Uhr Zeit haben. Da fielen halt dann auch schöne Geschichten wie Kaunda und so weiter leider unter den Tisch. Ja, wir haben es uns so vorgestellt, dass wir mit Südafrika eben, wie gesagt, beginnen möchten. Und dazu möchten wir einfach einmal Stimmen hören. Und dazu würden wir gerne einen Ausschnitt aus einem Interview mit Trevor Huddleston uns anhören.
Mit
Trevor Huddleston.
I was there from 1943 to 1956, and so I was able to see the transition from the government of General Smuts, which was in power for 5 years from 43 onwards, including the end of the war, when there was a great opportunity for South Africa to take a turn in a liberal direction, and it didn't do so. And I was there when the present government, the nationalist government, came to power in 1948. What was so unique about the Sapata time? Well, it was unique in many different ways. First of all, it was one of the only two urban areas where the African people, the black African people, had the right to own their homes. It was a freehold township. It was an area.
Yeah. Zu den einzelnen Personen, wo wir jetzt die Ausschnitte uns anhören, werden wir nachher was dazu sagen, wer das ist und warum wir uns für diese Ausschnitte entschieden haben. Der zweite Ausschnitt ist aus einem Interview von 1985 mit Oliver Tambo.
Look ahead. A friend like Reagan, who defended them and was with them all the time. Now, this made the relations between the United States and the United States administration and Pretoria rather different from the relations between Pretoria and Western Europe. Western Europe, if they did assist South Africa, they didn't proclaim South Africa as an ally.
Als dritten Ausschnitt hören wir Nadine Gordimer. Das ist ein Interview von 1978.
In educational opportunity. Well, big mystery there is that out of better education, out of this very poor background, came a generation of revolutionaries.
And now, what will be the follow-up to that? Now that everyone has, in fact, been concretized.
Well, I think, first of all, we have to look at the effect on their elders, on their parents. The most marked thing to me about this period since our new Canada, since June 76, is that the children, the young people, radicalized their parents.
Ja, wollen wir mit Trevor Huddleston anfangen? Wer er war und was für eine Rolle er zu dieser Zeit in Südafrika gespielt hat?
Trevor Huddleston, Pater, Vater. Huddleston, war eine Leitfigur für die Anti-Apartheid-Arbeit. Und was er in diesem kleinen Ausschnitt, den wir ausgesucht haben, da spricht er davon, dass es nur zwei Vororte in Johannesburg gab, wo Afrikaner den Grund und das Haus besitzen durften. Das eine war Sophia Town. Und durch Sophia Town hat er zum ersten Mal sich in der Öffentlichkeit exponiert. Sophia Town wurde geräumt, in Anführungsstrichen, als Black Spot. Und Father Huddleston war damals Lehrer in einer anglikanischen Kirchenschule und er hat sich für die Menschen eingesetzt, die nun vertrieben werden sollten. Und diese Aktivität, die ja nicht ohne Gefahr war, hat eigentlich seine Zukunft geprägt und hat seine Arbeit in der Anti-Apartheid gefördert. Durch diesen Anfang, und das sagt er ja, er ist 43 nach Südafrika gekommen während des Krieges, und 42 oder 43, sagte er, und hatte dann noch zwei Jahre während der, bis 48 war er eben noch in Anführungsstrichen einigermaßen normalen Schulen. Und einer von seinen jungen Lehrern, der 42 kam, die wir heute gegoogelt haben, war Oliver Tambo. Und diese Zusammenarbeit dieser beiden Männer ist eben bis zum Tod der beiden stattgefunden. Und wenn man eben dann so eine Stimme hört, dann ist das ganz anders, als wenn man nur alles liest. Oder ja, das ist also die Verbindung zwischen Oliver Tambo und Huddleston. Ich wollte aber noch etwas Persönliches dazu sagen. Der zweite Vorort, der in dem Schwarzafrikaner ein Haus besitzen durfte, war Alexander Township, das heute immer noch leider ein berüchtigtes Slum ist. aber es hat etwas mit meiner Biografie zu tun. Ich wollte eigentlich Rechtsanwältin werden, aber das aus verschiedensten, nicht eigentlich nur einen Grund, ich konnte nicht studieren aus finanziellen Gründen. Aber ich arbeitete in meiner ersten Stelle, ich habe in 1940 meinen Matrik gemacht und bin dann 1941 in eine Rechtsanwaltsfirma engagiert worden.
Sorry that I interrupt. Do you want to tell this to us in English?
Yes.
Thank you. Sorry for interrupting.
I prefer it. I was an article clerk. Does that mean something?
Yes. Mm-hmm.
But I couldn't sign the articles in the end because I was a German national still, during the war in 1941. And so when it came to sign the articles, I couldn't swear allegiance to the king, so that was that. But I stayed on, and that is really the point. This firm of lawyers, one of their clients was an estate of some very wealthy lady, and her estate consisted of a farm which was part of Alexandria Township, or became part of Alexandria Township. And what this firm did was it parceled out the land of this farm, former farm, and sold it to Africans, first the land and then the house, the building. The building was not allowed constructed by an African. So my two lawyers engaged a white contractor, and of course with all these transactions the company that I worked for did quite well. But for me it meant that for the first time I came face to face and direct contact with urban Africans. I knew any number of Chabamalas and Dlaminis and Zulus, and eventually I went to have a look at what was happening in Alexandria Township. And the way the exploitation that was done by my firm was then contributing to my not continuing to work there. They collected 5 shillings per week towards this expense, and that meant interest, a house that cost maybe or was worth maybe 200 to 300 pounds cost these people over a very long time many thousands, and it. In those days, in the early 40s, when Alexandria Township was in the time evolving, the idea was that this should be a model township. And if one sees, or even saw it 20 years later, it was a tragedy. Because Africans could own the land on these former farms, the farm that my client, my lawyer firm had as a client was only one of these farms that were put together. Because they could own the land, it wasn't just the little house with the tiny little garden in front which was constructed for, as I said, allegedly 500 pounds. But there were constant additions once the house was inhabited. And the result was a slum. So on the one hand, Alexandria Township was like Sophia Town, and on the other, it was different because in Sophia Town there was this black spot clearance which didn't happen. That was just an aside about my own contact with this problem of black spots.
So let us go back to 1985 and to the interview with Oliver Tambo. I think 1985 is a quite crucial point for the history or turning point in the history of South Africa?
Yes. When I did this interview, the occasion of the interview was a congress, an ANC Congress conference in Kapwe in 1985. And after the conference, which of course was closed in those days to the press and to the public, ANC was simply a dangerous species, endangered species, I mean. But afterwards, Tambo talked to me, and he, in this interview, he refers mainly to this conference. But soon after the conference, and he also says in the interview that the conference itself was crucial, because obviously one of the things that they must have discussed was the proposed visit to Zambia of a delegation which was led by Anglo-American chief, because 1985, that's why it's quite correct what you've just said, was the year in which the American banks stopped credit to South Africa, and that created a completely new climate for the private sector. And the visit of an Anglo-American-led delegation to the ANC was something which marked the change of the attitude of the private sector to the ANC. And the result of that, I mean, apart from the fact that I'm sure that Mr. Botha at the time had a heart attack when he heard about the delegation, but it also gave him a heart attack on another count. He had a letter from Mandela, and that was also in the same year. It was the letter in which Mandela proposed that it was time to talk to the ANC. And the response of Botha, who really knew that he had to do something, he had to change, was to invite him for a cup of tea to Tenhuis. And if one thinks that nine years later, Mr. Mandela was the host at Tenhuis, it is quite remarkable. The other point about 1985, and I think, I'm not sure whether we cut that out, that particular interview with Slobbert.
Yeah.
We didn't use that.
Yeah, because the sound was not that good.
Yeah. In 1985, Dr. Frederick van Zyl Slobbert also visited the ANC a few weeks after the delegation led by Anglo-American. And that was the beginning of the unofficial talks between white South Africans of Boer descent, Afrikaner with two A's, and the ANC. And so all these various trends came together in that year.
And then we have Nadine Cordimer.
Well, Nadine is, as we all know, a writer. But she's also a very political animal and observer. And in this interview, which she gave me in London, she talked about what happened to the young people in the townships, starting, I mean, this was 1978, you said this morning, 3 years after the uprising in Soweto. And her view of these children as revolutionaries, as we heard, is perfectly correct. She talks about this generation of Bantu-educated young people, and they did eventually become the lost generation because of the background, because of what happened in Soweto on the 16th of June in 1976, and their own reaction to the situation. And therefore, I feel that what she had to say about the children belonged to this complex that you that you put together.
Yeah.